Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 18. August und Dienstag, das wisst ihr, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließhardt und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Moin Jan, wir haben ein paar Sachen zu besprechen. Es war richtig was los und aus deutscher Sicht alles sehr, sehr erfolgreich und erfreulich.
Sehr erfolgreich
aus deutscher Sicht. Vieles, sagen wir vieles, ja. Nicht alles, aber vieles.
Das Wichtigste auf jeden Fall, 3 Slots wurden nochmal gebucht aus deutscher Sicht. Es gab 2 Ironman-Sieger aus deutscher Sicht. Auf der T100-Distanz war es nicht ganz so erfolgreich aus deutscher Sicht, aber ansonsten schon ein sehr erfolgreiches
73-Erfolg auch noch.
Wahnsinn. Das auch noch,
ja. Was war nicht alles? Da müssen wir alles gleich besprechen, aber bevor wir das machen, machen wir erstmal Werbung.
Du willst vor dem Training richtig in Fahrt kommen und deinem Körper danach noch etwas Gutes tun? Dann entdeck doch einfach mal die Muskelpflege von PhysiRelax, jetzt neu in deiner Apotheke. Denn ob aktivierend, wärmend oder kühlend, PhysiRelax begleitet dich vor und nach dem Sport und passt damit perfekt in deine Trainingsroutine. Mit natürlichen Inhaltsstoffen, gespickt und zwar einzigartig durch den Phyto-4-Komplex aus Ringelblume, Johanniskraut, Arnika und Teufelskralle, ist PhysiRelax für jedes individuelle Muskelbedürfnis das passende Produkt, sei es aktivierend, wärmend mit Capsaicin, kühlend mit Menthol oder entspannend mit CBD. Und das Beste ist, du kannst dich jetzt noch als Produkttesterin oder Produkttester bewerben, PhysiRelax selbst ausprobieren und natürlich dein Training unterstützen. Alle Informationen und den Link zur Bewerbung findest du in den Shownotes.
Jo, starten wir in Schweden, oder? Die Ironman Pro Series hat zum letzten, soll man sagen, nee, stimmt überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, zum letzten Vero-Rennen vor der WM, aber der Ironman 73 Zell am See, es gehört ja auch noch zur Pro Series und dann.
Die 73 WM auch noch.
Ja, genau. Vor den WM-Rennen, vor den, ne? Genau. Und dann geht's los. Aber klar, es haben natürlich alle trotzdem irgendwie nach Schweden geguckt, die noch ein bisschen Hoffnung hatten auf einen Platz an der Sonne, ein Ticket nach Hawaii. Denn da wurden die letzten Plätze vergeben. Und mit unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen sind die Athletinnen und Athleten angereist. Ne? Wie gesagt, diejenigen, die noch gesagt haben, okay, letzte Chance, um nach Hawaii zu kommen. Oder halt eben auch nochmal zu gucken, wo steht man? Wo fangen wir an? Bei denen, die gesagt haben, wir wollen mal gucken, wo wir so stehen. Namentlich, das kann man, glaube ich,
Jonas
so sagen.
Schomburg und Laura Philipp.
Und Laura Philipp. Ja, genau. Wir haben darüber gesprochen, hier mehrfach sogar in verschiedenen Konstellationen, haben die Frage gestellt, warum jetzt, warum noch den Ironman einschieben? So viele Wochen sind es dann ja doch nicht mehr. Aber beide haben für sich so entschieden, dass sie gesagt haben, das ist der Weg.
Ja, weil beide sich dafür entschieden haben, nochmal einen sehr langen Trainingstag einzulegen. Das ist die einfache Erklärung und das ist natürlich schon ein sehr langer Trainingstag und auch sehr herausfordernd. Aber es war für beide auch von Erfolg gekrönt. Für Jonas Schomburg war es dann hinterher sogar der erste Ironman-Sieg und der erste Sieg über die Langdistanz, von dem ja eh bekannt ist, dass er gerne mal ein Rennen einfach mal so macht, wie auch bei seinem Langdistanzdebüt im vergangenen Jahr in Südafrika. Mal schauen, was dann dabei rauskommt. Ich glaube, mit der Einstellung ist er jetzt auch in das Rennen gegangen und wie gesagt, nochmal einen langen Trainingstag abgeholt und einen sehr erfolgreichen mit dem zweitschnellsten Swimsplit, viertschnellster Radsplit, zweitschnellster Laufsplit, eine 2:34 gelaufen. Das ist auch seine schnellste Laufzeit je in einer Langdistanz und sehr nah an die Weltbestzeit rangekommen mit 7 Stunden 22:57. Also ja, ein bisschen weniger als 2 Minuten hinter der von Sam Laidlaw aufgestellten Zeit von der Challenge Rot.
Alles klar, das war der Podcast. du hast alle Fakten auf den Tisch gelegt. Aber lass mal bleiben beim Männerrennen. Absolut. Also beeindruckendes Ergebnis vor allem, finde ich so, von Jonas Schomburg. Gar nicht so spektakulär, wie man es schon von ihm gesehen hat. Und das ist vielleicht das Gute an der Geschichte, oder? Ich meine, wir haben ihn schon häufig gesehen, dass er halt eben Wahnsinnsdinge gemacht hat auf dem Rad. Irgendwie natürlich super Schwimmer. Vorne mal mit da, wo die Musik spielt, und dann auf dem Rad. Und dann aber häufig eben diese grandiosen Fluchten und so weiter. Die aber, du hast es gesagt, noch nie auf der Langdistanz wirklich von Erfolg gekrönt waren. Auch keine ganz schlimmen Einbrüche so, dass man ihn irgendwo hat gehen sehen oder so, irgendwie sowas. Das kennt man auch nicht von ihm. Aber wie gesagt, der Sieg hat noch gefehlt. Und das ist ihm diesmal gelungen mit einer eher, ja, man kann fast schon sagen, zurückhaltenden Radperformance. viel schnellste Zeit.
Es war auf jeden Fall konservativer als bei anderen Rennen, aber so krass zurückgehalten fand ich, hat er sich jetzt auch nicht. Natürlich kam dann irgendwann Robert Kallin an ihm vorbei, der auch noch gleichzeitig den Ironman-Rekord für die 180 Kilometer Radfahren aufgestellt hat und damit Cam Worth auch an dieser Stelle abgelöst hat. Im Gegensatz zu dem ist er nochmal 7 Minuten langsamer gefahren. Matthew Marquardt ist auch 2 Minuten schneller gefahren als er. Also waren da schon noch einige Kandidaten vor ihm in der zweiten Wechselzone, genauso wie Daniel Beckegaard, wo er die ja schon ein bisschen hat fahren lassen, auch wenn es dann nicht so viel war dann am Ende. Aber trotzdem, ein bisschen konservativer gefahren auf jeden Fall und vielleicht hat ihm das auch einfach dann geholfen beim Laufen, auch wenn er schon immer auch in diesem Bereich von so Mitte 2:30 bis 2:40 war, aber wie gesagt, die 2:34 absolute Bestzeit für ihn auf den Marathon und vielleicht, er ist ja eigentlich schon immer ein sehr erfahrener Athlet an sich, aber vielleicht hat er jetzt noch in den vergangenen Rennen noch ein bisschen mehr dazugelernt und auch ein bisschen gelernt, wie er so auf der Langdistanz performt und wie sich das Ganze anfühlt und ich bin gespannt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man das Ganze als Testrennen sieht, so, ne, auch nochmal, wie gehe ich so ein Rennen an, wie kann ich irgendwie auch letztendlich an meiner Taktik arbeiten, auch dahingehend. Und ich glaube, das ist ja auch was, wo es auf Hawaii auch extrem drauf ankommt, im Auge zu behalten, wie die Renndynamik sich entwickelt. Das heißt, wer ist da dabei vorne beim Schwimmen? Haben wir ja alles schon gesehen. Riesen Schwimmgruppen auch auf Hawaii, ne? Die wirklich groß sind und unübersichtlich. Und dann bildet sich eben diese lange Kette. Und dann den Überblick zu behalten, wer geht vorne raus und dann eben auch die Rechenspielchen machen zu können und zu sagen, wird er mir gefährlich? Ja oder nein? Und ich glaube tatsächlich, dass, ja, bei Robert Kallin, glaube ich, ein Athlet wie Jonas Schomburg dann schon gesagt hat, so, der kommt weg, aber der kommt auch nicht so weit weg, dass ich ihn nicht wieder einholen könnte. Also ich könnte mir vorstellen, und das wäre ja gut, dass das auch so ein bisschen kalkuliert war, auch auf dem, das ist jetzt gemutmaßt, aber auf dem Wissen über den eigenen Trainingszustand eben sagen zu können, das traue ich mir zu, das nehme ich mir vor als Zeit und die kann ich auch kontrolliert nach Hause bringen. Und das müsste dann für vorne reichen.
Auf jeden Fall.
Ja. Was machen wir denn daraus, dass das jetzt tatsächlich so nah an die Weltbestzeit gerückt ist? Noch nicht ganz, ganz nah, aber ja so in den Bereich, ne, wo man sich vorstellen könnte, dass das nicht so weit davon entfernt ist, dass es nicht, ja, und auch nicht alles so ausgereizt ist. Wir reden jetzt zwar schon hier von Personal Best, aber noch nicht so mit allerletzter Kraft ins Ziel und um jetzt jede Sekunde gekämpft und so weiter. Das sah dann doch alles sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr locker aus.
Ja, ist auf jeden Fall die viertschnellste Zeit über die Langdistanz aller Zeiten.
Die vierte oder fünfte? Ich muss da nochmal, wir haben...
Sam Laidlaw, Christian Blumenfeld, Texas.
Zweimal aber? Cozumel?
Wenn man Cozumel...
Wir zählen Cozumel
dann
mit.
Dann die fünftschnellste.
Dann ist die fünftschnellste, ne? Wer ist noch? Und Maarten van Riel.
Maarten van Riel, ja.
Ja. Kann man sich aussuchen. Egal. War auf jeden Fall richtig, 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 richtig schnell. Genau. Also was machen wir? Also ist Jonas Schomburg einer, von dem man jetzt tatsächlich, den man immer mit dazu zählen muss? Würde ich sagen, ja.
Auf jeden Fall. Hat man ja vorher eigentlich auch
ja,
schon.
Ja, genau. Also. Aber die letzte Überzeugung, ihn dann auf Sieg zu tippen, hat mir meistens dann noch gefehlt, so, ne? Mhm. Mal gucken, wie das in Zukunft sein wird. Aber er macht es einem eigentlich einfach, ihn jetzt irgendwie mit dem Wissen um diese Zeiten auch sehr, sehr weit nach vorne zu tippen. Denn er verliert ja nichts. Und wenn ihnen das gelingt, eben da vorne zu sein, zu einem richtigen Zeitpunkt mit anderen oder am besten sogar vor anderen, die ihm vielleicht noch beim Laufen noch gefährlich werden können, aber so viele gibt's davon dann ja letztendlich auch nicht.
Nee,
dann riecht das nach sehr, sehr guten Ergebnissen und auch vielleicht mal nach einem Podium-Tipp. Schauen wir mal. Weiß ich selber noch nicht, habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich meine, letztendlich ist er ja einer, der ja so einer so eine Allianz, sagen wir jetzt mal, gegen die Norweger, wenn es die denn geben wird, auf jeden Fall ja nochmal richtig extra Power gibt in dieser Form.
Er kommt auf jeden Fall in die Schwimm-WhatsApp-Gruppe.
Ja, ich glaube, da war er schon immer drin, wenn er die nicht mal sogar gemacht hat. Wer weiß das?
Das kann sein.
Nein, aber das ist ja tatsächlich was, wo er jetzt einfach nochmal richtig untermauert hat, wo er hingehört, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, für so auf Hawaii, er müsste ja schon irgendwie zusehen, dann auch den Großteil des Tages zusammen mit Sam Laidlaw zu verbringen, weil die beiden kommen vorne aus dem Wasser, wenn nichts passiert, und dann muss er irgendwie den Anschluss auf dem Rad halten, so wie Rico Bogen das ja auch gemacht hat bei der Challenge Rot. Und da bin ich mir unsicher, ob ihm das nicht zu viele Körner kostet, dann hinten drauf noch einen guten Marathon zu laufen, weil ich meine, das Radfahren jetzt hier war schon sehr schnell, ist aber auch eine sehr flache Strecke meines Wissens nach. Ich weiß nicht die Distanzen ganz genau. Ich meine, sie ist auch ein Tick kürzer. Das waren 4 Stunden glatt. Sam Laidlaw fährt dann nochmal auf so eine Strecke 6 Minuten schneller und läuft dann eine ähnliche Zeit. Also und die Norweger laufen nochmal 4 Minuten schneller.
Ist dann jetzt auch immer so eine Frage. Jetzt machst du das alles.
Ich wollte jetzt nicht irgendwie reinreden oder so, aber ich glaube, also Podium auf jeden Fall, das kann hinkommen. Hawaii ist ja dann nochmal ein anderes Territory, sagt man ja, aber auf jeden Fall ein Podiumskandidat mit der Leistung, kann man schon sagen.
Ja, und alles andere würde ich echt unter Tagesform abbuchen, weil sonst wäre es auszurechnen, und das war es in den letzten Jahren nie. Also ne, die Zeiten sind irgendwie vorbei, in denen man das dann bestimmt sagen konnte und sagen konnte, ja, hier, da sieht man es. So, ne, so alte Frodeno oder Rief-Zeiten, wo du gesagt hast, so, ja, aber was soll denn jetzt noch passieren?
Nee, dafür ist die Leistungssicht auf jeden Fall so.
Und wir haben es ja gesagt eingangs, er war da schon immer, gefühlt schon immer drin. Und jetzt aber auch, finde ich, also mir geht es so, nochmal mit Zahlen untermauert, dass das absolut die richtige Einschätzung ist. Platz 2, Matthew Marquardt. Ein weiterer sehr, sehr, sehr guter, sehr solider Wettkampf von ihm.
Auf jeden Fall. Und ist auch wie so Rudy von Berg eigentlich so in den vergangenen Jahren immer irgendwie vorne mit dabei. Auf Hawaii jetzt noch nicht so richtig in Erscheinung getreten, und also war ja auch erstmal einmal auf Hawaii am Start 2024, da ist er 15. geworden, in Nizza im vergangenen Jahr 8. So in diese Top 5, Top 3 Regionen, wie es so ein Rudy von Berg dann auch mal geschafft hat, ist er jetzt noch nicht so vorgestoßen, aber ich glaube, in diesem Jahr Südafrika gewonnen, 2. in Lake Placid, jetzt 2. in Kalmar, das sind schon Ergebnisse, wo man auch ihn vielleicht für einen Podiumsplatz sogar, wo du gerade schon die Tagesform angesprochen hast, auf jeden Fall mit irgendwie ins Boot nehmen muss.
Da weiß ich halt nicht, ob man sich das trauen würde anhand der Namen, die man dann weglassen müsste auf dem Podium, aber es ist ja schon schwer genug, die Top 10 zu tippen. Das werden wir ja auch noch oft genug sehen, wenn wir da darüber reden. Aber da ist er ja auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich finde es echt krass, dass er wirklich es ja offensichtlich geschafft hat, mit seinem Megaprogramm, was er ja hat als Mediziner oder angehender Vollmediziner, da Prüfungen, Fundraising, Forschungsgelder einsammeln, operieren, oder ich weiß gar nicht, ob er schon operiert, aber er ist auf jeden Fall immer mit dabei. Also die Ausbildung ist nicht abgeschlossen. Im Grunde lebt er das Leben eines sehr, sehr, sehr beschäftigten Age-Groupers, der nebenbei Triathlon macht, wenn man ehrlich ist. Ich habe auch neulich irgendwo mal gelesen, irgendwie, dass Matthew Marquardt der mit Abstand beste Age-Grouper der Welt ist, der eine Profilizenz gelöst hat, weil seine Hauptbeschäftigung ist Medizin. Und das, was er hier macht, ist halt Triathlon auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau nebenbei. Das ist richtig krass, finde ich.
Ja, das ist wirklich crazy. Deswegen kann man vor dieser Leistung auch einfach nur den Hut ziehen. Und ja, wie du sagst, dann an der Weltspitze einfach noch unterwegs zu sein. Verrückt.
Ja. Und hat ja offensichtlich seine Krampfproblematik, die uns ja jedes Mal in Schockstarre versetzt hat, irgendwie im vergangenen Jahr, wenn er irgendwie aus dem Wasser gekommen ist und dann schmerzverzerrt erstmal da stand und nicht wusste, wie er weitermachen soll, in den Griff bekommen. Mit, man höre und staune, wahrscheinlich war die Lösung weniger Kohlenhydrate. Nicht mehr wie alle anderen, sondern vor allen Dingen im Vorfeld, glaube ich, ne?
Genau, beim Carboloading.
Das Carboloading reduziert und alles andere gleich gemacht, und siehe da, die Krämpfe waren weg. Richtig erklären kann man das nicht so wahrscheinlich, ne? Also zumindest nicht zuverlässig, aber es hat funktioniert.
Nee, zuverlässig nicht. Es gibt Theorien, aber nichts wirklich Belegbares dafür.
Ja. Und dann kamen die Herren, die noch ein Ticket brauchten. Und die Namen Salvesberg, Barnaby und Beckegaard waren diejenigen, die zugeschlagen haben. Und ja, für die es jetzt auch auf den allerletzten Drücker eben nach Hawaii geht. Ja, und auch alles Namen, wo man ja auch durchaus, ja, die immer in Schlagdistanz sind. Bei Andrea Salvesberg bin ich gespannt, wie er sich da so einsortiert. Ja, Gregory Barnaby haben wir auch schon schneller gesehen, sage ich jetzt mal. Auch gerade beim Laufen hat er ja auch schon wahre Wunderdinger da hingelegt. Ja. Und Daniel Beckegaard muss man einfach als Teil der Comeback-Geschichte sehen, dass er es jetzt eben auf den letzten Drücker dann geschafft hat, sich zu qualifizieren. Mit welchen Erwartungen er dann nach Hawaii fährt, das weiß ich nicht. Und auch weiß nicht, wie hoch die sein können. Aber ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, immer noch nicht da, wo er hinkommen kann.
Ja. Aber nach einem Bandscheibenvorfall dann auch wieder so in den Wettkampfsport auch in diesem Jahr zurückzukehren, nachdem er schon lange eine Auszeit genommen hat, auch hat er erst am 2. August seinen ersten Wettkampf bestritten und musste erstmal, wie Philipp Seib gesagt hat, von Grund auf quasi einmal erneuert werden und alles irgendwie einmal angeschaut werden. Viel umgebaut, auch im Training generell, und da ist es auf jeden Fall schon so, dass es schon ein großes Projekt war, ihn irgendwie wieder auch so konkurrenzfähig an eine Startlinie zu bringen. Bei Andrea Salvesberg ja auch eigentlich genauso, der 2024 oder schon seit 2023 sehr viele medizinische Probleme hatte dann eine Hirnhautentzündung, konnte monatelang, eigentlich fast jahrelang nichts machen, und dass der jetzt auch wieder sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, finde ich auch sehr beeindruckend, und hat da mit seinem Trainer Ben Ressel auf jeden Fall den richtigen Weg gefunden.
Ja, irgendwie war das jetzt gerade, finde ich, auffällig, dass dieses Rennen irgendwie von Athleten, wenn wir bei den Männern sind, jetzt so dominiert wurde am Ende, wenn man die Top 5 sieht, dass auch alles so ohne so ganz eindeutige Schwächen, ne, sind. Ne? Sind so die Allrounder, sagen wir mal, und dann auch die durchaus ja jetzt zeigen, dass sie auch anknüpfen können an diese Laufleistung, die ja notwendig sind. So, ne? Also selbst, das meinte ich vorhin, wir haben Gregory Barnaby schon deutlich schneller laufen sehen als eine 2:42. Aber ja, also da ist noch Luft nach oben, aber das ist, finde ich, interessant zu sehen, dass ich leiste mir eine Schwäche, sehr, 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 sehr schwierig wird. Ich meine, das war es schon immer, aber dann kann man eben doch so rennen wie von Patrick Lange auf Hawaii um die Ecke, wo er gezeigt hat, ja, seht ihr, hat doch wieder gereicht. Und ich bin geneigt zu sagen, das geht nicht mehr. Nicht bei dem Niveau, was mehrere mitbringen von diesen Allroundern. Aber da kommen wir dann noch hin.
Ja, aber es gilt ja auch zum Beispiel für so Kandidaten wie Matt Hansen, der dann hinten raus noch den schnellsten Laufsplit läuft mit 2:30:59, aber die 43. Radzeit fährt.
Ja, da bin ich immer nur erstaunt darüber, dass ihm das so mental gelingt. Also vor allen Dingen auch, ja, also das nicht, also das ja mit dem Ausgang des Rennens ganz vorne absolut nichts mehr zu tun. Aber es reicht dann irgendwie aber ja trotzdem immer noch für, so wenn man sich dann nur die Platzierung anguckt, ist das ja immer alles noch sehr, sehr ordentlich. Also der holt ja noch richtig, richtig auf. Aber ich meine, so um ganz, ganz, ganz nach vorne zu kommen, da wird es dann schwierig. Ja. Aber ich meine, der haut die 2:30er mittlerweile ja in Serie raus, kannst du ja fast sagen. Ne? Das ist schon, mir macht das ja immer Mut. Der ist ja, nee, fast so alt wie ich. Das wäre jetzt Quatsch, aber auch schon 41 und gehört immer noch zu den schnellsten Läufern im Feld. Ja,
das stimmt.
Das ist ja schon ganz schön beachtlich. Ja, also der versteift sich auf jeden Fall voll auf seine Laufstärke. Das ist eindeutig. Und ja, es bringt ihn immerhin noch in die Top 10. Ja, Wir haben vorhin eingangs gesagt, fast alles hat geklappt. Ich persönlich hätte damit gerechnet, dass Jonas Hoffmann sich qualifiziert. Das ist ihm nicht gelungen. Und da muss man einfach sagen, da hat es diese Saison einfach dann, ja, bei mehreren Anläufen einfach nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen. Ist so ein bisschen gebrauchte Saison, würde ich sagen. Ich hoffe, da trete ich ihm nicht zu nahe.
Nee, ich glaube nicht. Also die Ergebnisse auch in Frankfurt und in Texas, wo es ja schon mal versucht hatte mit der Quali, waren einfach nicht da, wo sie hätten sein sollen oder wo sie auch in den vergangenen Jahren waren, wo es ja meistens für die Qualifikation gereicht hat. 24 ist er auf Hawaii gewesen, im vergangenen Jahr in Nizza und ja, dieses Jahr ohne ihn bei einer Ironman-WM, genauso wie bei Finn Große-Frese, der eigentlich auch einen Start in Kalmar angepeilt hatte, dann aber im Vorfeld gestürzt war im Training und deswegen nicht an den Start gehen konnte. Also auch ihn findet man in diesem Jahr nicht auf Hawaii. Dafür 8 andere Deutsche, die sich qualifiziert haben. Das größte Männerfeld.
Gigantische Zahl, ne?
Deutschland vorbehalten. Ja, genau. Die größte Anzahl an startenden Männern. So.
Das hast du schön gesagt. Ja, und ich finde auch, man muss irgendwie auch anerkennen, dass auch alle, die irgendwie zum Favoritenkreis oder mit Favoritenkreis zu zählen sind und so, auch da sind eigentlich. Mhm. Oder ich habe, glaube ich, in der aktuellen Ausgabe geschrieben, alle, die es sind alle da. Wer nicht da ist, der wollte oder konnte nicht. Warum auch immer.
Also aus Deutschland oder generell?
Generell. Ich finde, das gilt auch international. Oder fällt dir jemand ein, du könntest ja bei den Männern mal anfangen und nachher ja, bei den Frauen.
Bei den Männern fällt mir Jelle Gehns als erstes.
Ja, aber der hat sich natürlich dann letztendlich auch dagegen entschieden, nachdem die Saison nicht so gelaufen ist. Das meine ich damit, ne? Ja. Also er wollte sich in Texas qualifizieren, da hat es nicht hingehauen. Ja, weil das Rennen noch nicht hingehauen hat. Und ja, sich dann letztendlich ja am Ende dagegen entschieden, es noch zu versuchen, sondern seinen Fokus dann eben auf die 73 WM zu legen.
Ja.
Genau, und deswegen, ja, es gibt natürlich, man kann natürlich sich auch noch andere Namen vorstellen, ne, die, wo man sagen könnte, ja, möglicherweise werden die dann nochmal zum Faktor auf der Langdistanz, ne? Also oder sind schon Faktor auf der Langdistanz, wie zum Beispiel Rico Bogen, aber der gesagt hat, nein, dieses Jahr noch nicht. Ne, spielt für mich noch keine Rolle, kommt aber. Und in der Zukunft dann natürlich auch, gibt es auch andere Namen noch. Aber momentan sind, glaube ich, wirklich alle, über die wir dann reden werden, da muss man nicht am Ende sagen, was es ja auch durchaus gab schon auf Hawaii, dass man dann gesagt hat, so ja, aber wenn der und der da gewesen wäre, wie hätte es denn dann ausgesehen? Ich glaube, das fällt aus dieses Jahr. Gut. Das vielleicht zu den Männern. Bei den Frauen hatten wir die gleiche Frage. Laura Philipp, überraschend, auf einmal auf der Startliste. Also was heißt überraschend? Auf jeden Fall nicht so, wie ursprünglich mal geplant. Ich glaube, das kann man sagen. Ne? Der Start in Rot war ganz klar anvisiert. Dann hat man gesehen, aufgrund der Krankheitsgeschichte und auch wahrscheinlich aufgrund des Rennens in Hamburg, wir wollen es nicht übers Knie brechen. Wir wollen lieber die Zeit anders nutzen und dann nochmal gucken, wo die Reise hingehen kann. Denn das ist mir tatsächlich erst auch dann im Nachgang so klar geworden, dass Laura Philipp natürlich sich jetzt in eine ja ganz fantastische Ausgangsposition für die Pro Series gebracht hat. So mir nichts, dir nichts. Und dass das ja möglicherweise einfach dann auch nochmal ja die ganz finanziell, ganz schnöde finanzielle Gründe auch eine Rolle gespielt haben, dass man gesagt hat, jawohl, das ist eine gute Idee, das hier noch zu machen. Oder?
Ja, zum einen auf jeden Fall. Ich glaube, zum anderen war es auch einfach nochmal gut, wie sie es auch beschrieben hat, auch nochmal diesen Trainingsreiz zu haben, nachdem ja auch viel aufgrund ihrer Krankheit verloren gegangen ist an Trainingszeit in den vergangenen Monaten, sie in Rot absagen musste. Dann war es einfach für sie nochmal wichtig, nochmal diese Belastung zu haben und nochmal eine Langdistanz zu machen. Aber wie du sagst, mit diesem Ergebnis hat sie auf jeden Fall der Konkurrenz auch noch ein paar Punkte abgenommen, allein durch ihren Vorsprung und ist jetzt, hat damit 9 Plätze gut gemacht in der Pro Series Gesamtwertung, ist jetzt auf dem 6. Platz mit ja gut 1000 Punkten Rückstand auf Katrin Christensen. Aber sie hat ja noch 2 Rennen vor sich, die 73 WM und die Ironman WM, wo sie ja aller Voraussicht nach auch ganz gut abschneiden wird. Deswegen glaube ich, ist das schon eine Option für sie.
Genau, und das finde ich ist das Spannende, ne? Weil natürlich weiß auch sie nicht, wie sie da abschneiden wird und ob sie dann die relevante Konkurrenz, ne, das ist ja auch dann wieder schon fast so ein bisschen Rennen im Rennen, weil sie auf Survey Glovesay ja auch gucken muss dann. Das sind letztendlich, aber sich diese Möglichkeit offen zu halten und dann zu gucken, ja, es wäre dumm, wenn es am Ende dann nicht reichen würde, ne? Wenn man dann sagen, also weil, wenn es nicht reichen würde, weil man gesagt hat, ich habe die Chance nicht mehr genutzt. So, ne? Oder was heißt dumm? Es wäre unglücklich. So, ne, es war ja so nicht geplant. Und ich fand das ganz interessant, dass sie selber gesagt hat, so, es ist ein kleines Risiko, aber ohne Risiko einzugehen, wird man halt auch nicht ganz nach oben kommen. Und letztendlich ist es das, was wir letztes Jahr auf Hawaii ja gesehen haben. Ne? Da war vielleicht ein bisschen zu wenig Risiko beim Radfahren. Ich kann das von außen immer nicht, auch nicht, kann ich es natürlich auch nicht beurteilen, wie es ihr ging und so weiter. Aber da haben wir da alle dann doch verwundert vorm Schirm gesessen und gesagt so, opa, der Abstand ist aber jetzt schon ganz schön groß. Da muss aber noch ganz schön was passieren. Dann ist was passiert, ganz schön viel. Und es hat dann trotzdem nicht gereicht am Ende. Auch wenn es dann, ja, für Cat Matthews ja genauso, ne, dann knapper war. Aber da konnte man sehen, ja, Risiko gehört auch ein bisschen dazu und wird manchmal halt auch eben belohnt. Ja, und deswegen ist eigentlich das Rennen, ich glaube, für sie ist das Wichtigste, sind die 5000 Punkte in der Pro Series. Ein, ja, weiterer wichtiger Sieg auf der Langdistanz, so für die Psyche. Sponsoren nochmal bedient sozusagen mit viel, viel Fernsehzeit und beste Radsplit und bester Laufsplit des Tages hingelegt.
Was willst du mehr?
Und von den Zeiten, da lohnt sich es dann ja gar nicht raufzugucken. Ich meine, sie ist nach 8 Stunden 13, 37 ins Ziel gekommen. Katrin Grasbrück-Christensen mit 8, 32, 22. Also ein riesen Abstand und das schon bei, naja, sollen wir sagen, ein bisschen gebremstem Schaum. Vor allen Dingen beim Laufen, naja, wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat irgendwann Philipp Seib auch an der Seite stehen sehen und mit einer kleinen Handgeste signalisierend, kannst ruhig ein bisschen rausnehmen.
Ja, ja, und das sieht man ja auch an der Zeit. Ich meine, wir wissen das ja alle, zu was für Zeiten Laura Philipp imstande ist, ne? Und ja, wenn es dann trotzdem locker für eine unter 3 Stunden Zeit reicht. Locker ist es natürlich nie, aber ja, nicht mit All Out und nicht mit vollem Trainingsstand und so weiter. Ja, und eben diese Rad Laufkombination, ja, die hat Katrin Christensen ja eigentlich auch, ne? Und die hat sie jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, konnte Christensen ihre Stärke nicht voll zeigen oder war Philipp so viel stärker, dass es dann eben doch nicht so knapp war, wie es dann in Hamburg zum Beispiel schon mal war, zwischen den beiden. Es ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren, werden wir nicht rausfinden. Aber ich finde immer wieder erstaunlich bei Laura Philipp, oder ich selber erstaune mich da immer drüber, wenn ich dann doch immer so eine starken Radperformance sehe, weil ich sie dann doch immer noch, und da wiederhole ich mich auch, immer noch als Läuferin sozusagen, ne? Wenn ich irgendwie so die Stärke von Laura Philipp, was ist die größte Stärke von Laura Philipp, würde ich immer sagen, Lauf. Und das ist es vielleicht gar nicht. Also es ist sowohl als auch. Und diese Kombi, also aus diesem mega starken Radauftritt und daneben einen super starken Lauf, das macht sie halt auch so am Ende so gefährlich. Und vor allen Dingen auch immer bis zum Ende gefährlich, ne?
Ja, und wo du gerade den Vergleich mit Christensen angesprochen hast, also nur einmal das zu erwähnen, in Hamburg ist Christensen 7 Minuten schneller gefahren als Laura Philipp auf dem Rad und jetzt in Kalmar war Laura Philipp wieder schneller und ganze 2 Minuten schneller als Christensen. Also das ist ja schon so eine Verschiebung in einem Machtverhältnis, so einer Dominanz einfach, die in Hamburg noch gegeben war, wo das Blatt jetzt wieder komplett gewendet war in Kalmar und das in 2 Monaten hinzukriegen, ist natürlich schon eine Leistung, ohne jetzt zu wissen, wie der Tag für Christensen war. Genau. Und was sie
die zu war halt richtig, sagt. Die war richtig auf, ne? Als die über die Ziellinie gekommen ist, da war schon nichts mehr drin. Die hat auf jeden Fall alles rausholen müssen, um sich da Jackie Herring noch vom Leib zu halten, die es auf den 3. Platz geschafft hat. Ja, und dann kamen die deutschen Flaggen wieder.
Ja, Jenny Jendrischik auf Platz 4, Leonie Konchalla auf Platz 5, dazwischen noch Rachel Zielinskas auf Platz 6 und dann Antonia Milowski auf Platz 7 und Platz 4, 5 und 6, also Jendrischik, Konchalla und Milowski haben sich auch noch die letzten 3 Kona-Slots gesichert und damit gingen alle Frauenslots an Deutschland.
Ja. Das ist natürlich für Schwarz-Rot-Gold natürlich richtig, richtig schön. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genauso wie bei den Männern, ne? 8 Männer, 8 Frauen, wenn ich es richtig sehe. Das ist schon wieder mal sehr, sehr, sehr stark. Und ja, auch hier sind das alles Geschichten hinter den Namen, die einfach gesagt haben, so, wir wollen es einfach nochmal versuchen, wir wollen das jetzt angreifen und gucken, ob es klappt. Bei Jenny Jendrischik war es so, dass sie ja einfach unfassbar viel Pech hatte in Hamburg, irgendwie ganz knapp die erste war, die sozusagen den Slot verpasst hatte aufgrund ihrer Reifenpannen damals und die das jetzt hier so beschrieben hat, dass sie wirklich... ja, richtig, richtig aufgeregt war, einfach aufgrund dieser Konstellation, ne, so dass es jetzt klappen muss, ne, dass man jetzt das raushauen muss. Und es ging ihr auch gar nicht gut den ganzen Tag über eigentlich nicht, auf dem Rad nicht. Und beim Laufen hat sie gehofft, geht's dann irgendwann wieder besser, aber es war auch nicht der Fall. Und trotzdem hat sie, ja, es fast sogar noch aufs Podium geschafft, aber ja, viel, viel wichtiger war halt eben, dass sie nochmal nach Hawaii darf. Und das finde ich eigentlich auch ganz erfrischend. Wir reden natürlich immer ganz viel über, ne, die Top-Favoritinnen und die großen 4, 5, 6 Namen vielleicht, die um den Sieg kämpfen. Aber gerade hier ist zum Beispiel auch eine Athletin mit Jenny Jendrischek, die immer besser wird, immer solider wird irgendwie in ihren, auch in ihren Ergebnissen, habe ich so das Gefühl. Und in den Zeiten, so beschreibt sie es halt auch selber, dass sie, ja, der ist ein großes Wort, Weltspitze näher kommt. Da gehört sie noch nicht dazu, aber ja.
Ja, auf jeden Fall tut sie das. Also wird bei der PTO als 55. der Weltrangliste gewertet. Er war jetzt nur eine Minute hinter Jackie Herring und hat ganz knapp das Podium verpasst. Also das ist ja schon mal eine sehr gute Leistung.
Absolut. Ja, das gleiche irgendwie gilt halt für sehr, 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 sehr viele Namen. Geht halt nicht immer nur um die Top-Plätze. Haben wir vorhin schon gesagt, die Top 10 sind manchmal schon schwierig genug zu tippen. Aber das macht ja auch... interessant, als Zuschauer des Sports, das dann so zu vergleichen. Und gefühlt sagen wir das immer, aber ich glaube, so spannend wie dieses Jahr war es noch nie. Ich weiß nicht, also mir geht das immer so. Oder? Ich weiß nicht, ich finde, es wird immer schwerer. Es ist doch dieses Jahr schwerer zu tippen, wer gewinnt, als letztes Jahr. Letztes Jahr war ganz klar, dass Christian Blumenfeld gewinnt. Ja. Das ist da nicht passiert, aber vorm Rennen war ganz klar, ne, wenn der normal, ja, dann gewinnt der. Ja. War so.
Kann man jetzt nicht mehr sagen.
Ja, und das finde ich, kann man dieses Jahr überhaupt nicht sagen. Also wenn ich jetzt kann man natürlich, man kann sich natürlich einfacher machen und den
müssen wir nochmal unser Tippvideo angucken aus Nizza, was wir da gesagt haben. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich habe, was habe ich denn da gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mich nicht getraut, den Norweger Sweep zu tippen. Aber ist eh. Es ist rum. Es ist ein neues Jahr und dieses Jahr ist es nochmal wilder. Und jetzt Daumen drücken. Meistens ist es ja so, dass irgendeiner noch ausfällt oder irgendeine noch kurz vor Schluss oder manchmal auch viele, haben wir auch schon gesehen, ja, dass einem die nochmal so ein paar Favoritinnen und Favoriten abhanden kommen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass jetzt tatsächlich alle auch dabei bleiben. Und ich freue mich halt auch extrem auf diese Kombi 73 WM und dann Hawaii. Das ist halt wieder so, ja, wie früher.
Wie
so,
früher,
ne, dass man, ja, yeah, sorry, dass ich da nostalgisch bin. Aber es ist einfach, es geht um WM-Titel und die Startlisten sind, nachdem wir wirklich, ich habe selber einen Artikel geschrieben, in dem ich, als die PDO aufkam, geschrieben habe, wenn die das so weiter durchziehen, dann ist die 73 WM quasi Geschichte. Das interessiert niemanden mehr. Es ist ganz, ganz anders gekommen. Aus unterschiedlichen Gründen, aber ich würde es fast umdrehen. Ich würde sagen, die 73 WM hat mittlerweile so einen hohen Stellenwert wie noch nie. Und dass es auch wirklich vielen Kona-Favoritinnen und Favoriten auch wirklich wichtig ist, aufgrund der Pro Series natürlich, ja, aber aufgrund des Titels 73 Weltmeisterin, Weltmeister, da in Nizza an den Start zu gehen. Und da das einfach auch nochmal ganz, ja, nicht komplett unterschiedliche Athletentypen irgendwie favorisiert. Also ne, es, man kann sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Rennen Favorit sein, aber es gibt auch durchaus Athletinnen und Athleten, wo man sagen muss, die sind eher auf dem einen Kurs Favorit als auf dem anderen. Deswegen wird diese Kombi sehr, sehr, sehr spannend. Freue ich mich drauf.
Ist ja nicht mehr so lange, ne?
Nee, ist nicht mehr lange. So, jetzt müssen wir noch wir haben jetzt ganz viel über die Profis geredet, aber wir müssen einen Age-Grouper noch würdigen. Wir haben es gestern auch schon bei Triathlon TV getan und wer das noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nochmal tun, weil da sieht man auch noch die Bilder zu dem, was wir jetzt hier erzählen. Das war nämlich wirklich verrückt. Und für mich war das die sportlich krasseste Leistung. Naja, jetzt will ich nicht ganz sagen, vielleicht sagen wir des Wochenendes, weil wir kommen gleich noch auf eine andere sportliche Leistung, die ging aber ein bisschen länger. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ein schwedischer Age-Grouper, André de Rietz, wollte sich für Hawaii qualifizieren. Und er sah gut aus für ihn. Er lag auf Platz 2 in seiner Altersklasse, 30 bis 34. Und dann hat ihn das ereilt, was wirklich niemand erleben will, Plattfuß auf der Radstrecke.
Und weil der Kollege mit Schlauchreifen gefahren ist und auch der Flickversuch nicht von Erfolg gekrönt war, hat er sich kurzerhand entschieden, das Rennen nicht aufzugeben, sondern einfach mal die verbleibenden 35 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Das Fahrrad an der Seite schiebend, in Radschuhen laufend. Wir haben danach Bilder von seinen Füßen gesehen.
Ja, und von seinen Radschuhen. Der hat sich Löcher in die Radschuhe gelaufen. Oben ist alles aufgerissen und unten die Cleats waren
schön abgeschmirgelt.
Wahnsinn. Einfach wegrasiert. Und dann ging natürlich auch sofort die Fragen los, ne? Die man sich selber gestellt hat, aber auch im Internet. Warum hast du die Cleats nicht abgeschraubt? Wäre das nicht besser gewesen? Habe ich auch schon überlegt, habe ich gesagt, aber da wäre es vielleicht auch zu rutschig gewesen, da wäre man vielleicht gar nicht so gut vorangekommen. Warum ist er nicht weitergefahren? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich meine, das ist der einzige Vorteil, den Schlauchreifen möglicherweise noch gegenüber anderen Kombinationen noch haben, sind die Notlaufeigenschaften. Wenn die Luft drauf ist, kann der Reifen noch auf der Felge bleiben. Deswegen waren die im Radsport auch eben so lange verbreitet, weil man gesagt hat, irgendwie bis der Materialwagen da ist und mir helfen kann, kann ich zumindest noch mitrollen. Wissen wir natürlich jetzt nicht, ne? Wie vielleicht ist er auch, hat er auch überlegt, ob er das, aber er hat gar keinen Reifen dabei gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat sich entschlossen zu laufen, er hat sich entschlossen zu schieben und das 35 Kilometer.
Ganz schön lang. Und dann noch einen Marathon laufen.
In dem Wissen, dass man danach noch einen Marathon, also bin ja Mathe schwach, aber dass man, also das zusammengezählt, dass man dabei fast 80 Kilometer rauskommt, das ist schon brutal. Also das musst du mir überlegen, das ist ja, also wir haben uns gestern so hin und her geworfen, die Bälle. Bei wie vielen Kilometern hättest du überlegt, also noch verbleibende Kilometer, wann hättest du überlegt jetzt, ach komm, scheiße, ich will einfach,
fünf.
Fünf hätte ich auf jeden Fall gemacht.
10 weiß ich nicht.
10 hätte ich auch noch versucht.
Ja, vielleicht 10.
15 schon nicht mehr.
Nee.
Vielleicht im Alter. Vielleicht,
nee, 15 auf gar keinen
wenn
Fall.
Ganz krass ist, es Adrenalin reinkickt. Aber also 10 hätte ich noch versucht. Das kann man, finde ich, noch so. Aber also jeder, der schon mal länger gelaufen ist oder für einen Marathon trainiert oder so, weiß ja, wie schlimm 30 Kilometer laufen sind. Egal, ob im Wettkampf oder im Training, finde ich zumindest. Ich finde, 30 Kilometer sind die natürliche Grenze, die der menschliche Körper eingebaut hat, wo er sagt einfach, ab jetzt wird das hier irgendwie komisch, das wollen wir nicht mehr. So geht's mir zumindest. Und ganz vielen anderen auch. Ist ja kein Zufall, dass der Mann mit dem Hammer immer bei 30 Kilometer steht. Ja, aber der Mann hat es angepackt, wie gesagt, 4 Stunden auf der Radstrecke noch gelaufen, also und dann noch 5 Stunden 17 beim Marathon dann verbracht, macht eine Zielzeit von 14:22 und den Respekt, glaube ich, der ganzen Triathlon-Welt. Weil letztendlich geht es doch genau darum. Gut, für ihn ging es auch noch um die Hawaii-Quali.
Die hat sich dann irgendwann erledigt.
Ja, aber ich habe tatsächlich auch schon überlegt, es gibt ja tatsächlich im Reglement, hat Ironman ja die Möglichkeit, auch Leute aufgrund von besonderen Leistungen und so weiter einzuladen und zu sagen, du kriegst eine Wildcard für die WM. Und normalerweise wäre ich da sehr, sehr, sehr kritisch und würde sagen so, nein, Qualifikation ist Qualifikation. Aber bei diesem Husarenstück würde ich sagen, absolut verdient der Mann. Könnte ich unterstützen, würde ich sagen, wer so Kampfgeist gezeigt hat, ja, der steckt ja auch so ein Rennen wie Hawaii, steckt er ja locker in die Tasche. Verrückter Hund. Also, Hut ab für diesen Kampfgeist und auch, finde ich, für diese sehr, sehr große Motivation zu zeigen, manchmal wird es schwierig, aber es gibt fast immer Wege, wie man sich da selber wieder raus manövrieren kann. Vielen Dank dafür. Hat mir gut gefallen. So, damit sind wir durch mit Kalmar. Und bevor wir zum nächsten Rennen kommen, verraten wir euch noch, wer Presenter dieser Folge ist. Unser Presenter in dieser Folge ist NordVPN. Ganz alter Partner von uns schon. NordVPN kennt ihr eigentlich hauptsächlich eben von VPN, virtuelles privates Netzwerk. Das ist quasi das Herzstück von NordVPN. Sicher im Internet unterwegs sein, in Hotel oder Flughafen, WLANs, egal wo man ist. Man ist sicher unterwegs, aber es geht eben noch ein bisschen weiter darüber hinaus. NordVPN hat sein Angebot sozusagen erweitert in ganz, ganz, ganz viele Bereiche. Man kennt das ja, man ist im Internet, man sucht nach Schnäppchen und so weiter und guckt dann so, oh, hier ist ein guter Preis. Ein unbekannter Online-Shop. Und leider ist es so, dass zwischen echten Deals eben auch immer mal wieder Fake-Shops lauern, Phishing-Links einem auflauern und dass man einfach ja beim Shoppen sozusagen ausgenommen wird, weil man es nicht gemerkt hat. Und jetzt kommt nämlich eben NordVPN ins Spiel. Das ist nämlich, wie gesagt, viel, viel mehr als ein VPN, nämlich eine All-in-One-App für digitale Sicherheit. All-in-One heißt in diesem Fall VPN, Next-Gen-Antivirus. Und weitere Funktionen, die je nachdem, welchen Tarif ihr gebucht habt, eben das zu diesem Gesamtpaket machen. Und das Gute daran ist, dass man zum Beispiel der Next-Gen-Antivirus schon eingreift, bevor irgendwas auf eurem Gerät landet. Also da wird quasi das Schlimmste im Vorfeld verhindert. Fake-Shops werden erkannt, Scam- und Phishing-Seiten werden blockiert und auch Downloads von schadhafter Software, das alles könnt ihr verhindern, indem ihr eben euch diese NordVPN-App zur guten Gewohnheit macht. Über das virtuelle private Netzwerk haben wir schon gesprochen. Das ist ja tatsächlich immer wichtig, wenn man unterwegs ist. Wie gesagt, wie heißt es immer so schön? Unsichere Netze, die lauern überall. Manchmal kann man nicht anders. Dann braucht man halt gerade irgendwie WLAN für irgendeine Aktion, die man machen muss. Und ihr wisst selber, was das für ein ungutes Gefühl ist. Alles vorbei, wenn man NordVPN nutzt, dann kann man das beruhigt machen. Und was noch dazu kommt, ist, dass ihr ja durch diesen Tunnel euch eben in ein virtuelles privates Netzwerk begebt. Und das heißt, ihr könnt auch zum Beispiel alle Streaming-Abos, die ihr habt oder alles, was ihr zu Hause nutzt und gerne anguckt, auch im Ausland nutzen könnt. Denn ihr seid ganz normal im Internet unterwegs, wie ihr es zu Hause auch werdet, nur eben durch den Tunnel, der die Sicherheit liefert. Also NordVPN unter nordvpn.com/trimark, da findet ihr alles dazu, was ihr wissen müsst und den Link natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ihr ein Abo abschließt, dann schützt das bis zu 10 Geräte, Laptop, Smartphone, Tablet, das ist alles mit drin. Holt euch euren exklusiven Deal unter nordvpn.com/trimark. Ach ja, und das Ganze ist übrigens komplett risikofrei, denn es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. nordvpn.com/trimark. Link findet ihr in den Shownotes. Jo, wir haben es angedeutet, Pro Series war die eine große Baustelle, die andere T100. im Vergleich vielleicht ein bisschen ruhig geworden, aber wir haben hier auch an dieser Stelle schon diskutiert, dass das Starterfeld, was sich da jetzt in Vancouver versammelt hat, ein ganz, ganz fantastisches war. Wo man zwar mit dem ein oder anderen Fragezeichen dabei war, aber ich schon im Vorfeld gedacht habe, so, ne, das gucke ich mir gerne an. Wer denn da jetzt zurück an die Spitze kommt, kann man fast sagen, oder es vielleicht neu schafft. Und ja, ich glaube, bei Julie Deron, der Siegerin, kann man sagen, solide oder sehr, sehr, sehr solide abgeliefert, oder?
Auf jeden Fall. Und für sie ja nicht nur jetzt bei dem Rennen solide abgeliefert, sondern schon das ganze Jahr eigentlich. Seit ihrem Radschutz im vergangenen Jahr hat sie sich wieder richtig gut zurückgekämpft, hat jetzt aus den vergangenen 7 Rennen 4 gewonnen. In diesem Jahr 3 Rennen gewonnen von 4, zweite noch geworden in bei den Spain T100, wo sie aber auch im Post-Race-Interview gesagt hat, dass sie da noch nicht ganz auf der Höhe war, um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Den Ironman Switzerland gewonnen und ja, wie du gesagt hast, die Vancouver T100 eigentlich auch ziemlich unangefochten, könnte man fast sagen. Hat den zweitschnellsten Radsplit und die mit Abstand schnellste Laufzeit abgeliefert und damit auch souverän gewonnen. Kate Woff auf der Laufstrecke noch eingeholt und war dann nicht mehr gesehen.
Ja, und Kate Woff war so der andere große Name, ne, den man lange, lange, lange nicht mehr gehört hat. Wo man tatsächlich von Comeback sprechen kann. Und im Grunde hat sie einfach genau da weitergemacht, wo sie aufgehört hat, oder? Mutig nach vorne und Abfahrt.
Ja, auf jeden Fall. Und das war auch so ein bisschen gegen ihren Raceplan, den sie sich eigentlich zurechtgelegt hatte. Sie hatte einfach Bock, vorne fortzufahren. Was hat sie dann gemacht? Sie hatte ja auch in den vergangenen Monaten mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen. Hatte, glaube ich, auch einen Muskelriss in der Wade und musste auch letztens noch das WTCS-Rennen in London absagen, wo sie ja eigentlich schon wieder einsteigen wollte. Das hat nicht geklappt und hat jetzt bei den Vancouver T100 ihr Debüt gegeben in diesem Jahr in der Serie, wo sie ja noch amtierende Weltmeisterin ist, was sie ja im Dezember nicht mehr sein wird. So viel kann man auf jeden Fall schon sagen, wenn man sich die Gesamtwertung anschaut. Aber ist auf jeden Fall, wie du sagst, auch sehr gut wieder reingestartet und hat das Rennen lange geprägt und dominiert und wurde am Ende ja leider dann nur von Julie Deron, von der späteren Siegerin, abgefangen, aber bis dahin eine sehr souveräne Leistung.
Ja, und dann auch wieder krasse Bilder, dieser Überholvorgang, der gehört auch irgendwie so ins Lehrbuch, ne? Wie demoralisiere ich meine Konkurrenz irgendwie? Also wahnsinnig gut rangelaufen, super schnell. Die haben sich natürlich auch gesehen mit Wendepunkten schon vorher und dann einfach mit einem kleinen Antritt, mit einem kleinen Kick einfach wirklich innerhalb kürzester Zeit so viel Meter zwischen sich gebracht und Kate Woff, dass einfach auch da, ja, sie selber gesagt hat, war kein Gedanke daran, dran zu bleiben, sondern eher so bei sich zu bleiben, war schon schwierig genug so, ne, und dann um zu sagen, so, okay, jetzt nicht verrückt machen lassen, das ist halt Julie Deron, was soll ich machen, einfach weitermachen und das Ding gut zu Ende bringen und das ist ihr dann ja fast gelungen, das gut zu Ende zu bringen, denn es gab noch eine fast, ich weiß gar nicht, wie folgenschwere Kollision. Sie ist in ein Abschwergitter reingerannt, hat sie gesagt. Sie ist irgendwie ausgerutscht nochmal auf dem Teppich und volle Lotte, weiß nicht, 100 Meter vom Ziel, hat sie gesagt oder so. Ich glaube, es müssen ein bisschen mehr gewesen sein, fast. In die Absperrung rein und man konnte es dann sehen, sie konnte den Zieneinlauf überhaupt nicht genießen, schmerzverzerrtes Gesicht, hat sich den Arm gehalten und man konnte sofort die Schürfwunde oder die da sehen, hoffentlich nicht zu viel passiert irgendwie.
Wenn sie sich jetzt den Arm gebrochen hat.
Das wäre bitter, das wäre sehr, sehr bitter, ja. Dann würde wieder Pause sein, aber ja. Also da auf YouTube, ihr Zielinterview ist auch Interviewgold, finde ich tatsächlich. Sie sagt irgendwie, das wurde ja alles so unübersichtlich irgendwie beim Radfahren und das war es auch. Das war wirklich wild, Überholmanöver bergab und dann auch, ja, musste man auch das eine oder andere Mal ein bisschen die Augen zudrücken irgendwie, wenn ja Überholvorgänge dann nicht ganz, ja, sollen wir sagen, ganz regelkonform. Das war, sagen wir mal, es war unübersichtlich teilweise. Da hat sie gesagt, das wurde ja alles zu wild. Da hat sie gesagt, sie hat den Bildschirm weiter gescrollt, wo die Wattwerte drauf standen, die sie eigentlich fahren sollte, damit sie die nicht mehr sieht und dann Abfahrt nach vorne. So einfach kann das sein.
Sehr verantwortungsbewusst.
Ja, so einfach kann das sein. Wenn man die Wattwerte nicht sieht, ist es egal, was man macht. Dann kann man einfach nach vorne. Also vielleicht dann doch nochmal, vielleicht die Jonas Schomburg-Taktik. Man weiß es nicht. Nein, aber es ist ja, manchmal ist das Gefühl vielleicht dann doch gar nicht so verkehrt. Also,
Auf jeden Fall.
Sie hat es jetzt nicht getäuscht.
Wenn du Brad Sutton zuhörst oder Daniela Rief, Alanis Siffert, je nachdem, wen du fragst, dann braucht man nur das Gefühl.
Ja. Ja, fand ich immer kurios. Der Erfolg, muss man sagen, hat den Athletinnen und auch manchen Athleten, Andreas Rehler zum Beispiel, hat es auch immer so gemacht damals, dass er zwar die Powermeter dabei hatte an Bord, aber sich die Werte nicht angeguckt hat. Da klebte dann die SRM-Einheit manchmal und hinten unterm Sattel, dass er nicht so einfach nur zur Aufzeichnung das genutzt hat, aber im Rennen da tatsächlich nicht drauf geguckt hat. Ja, das kann man dann so sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es ja trotzdem nicht schaden kann. Natürlich soll man sich nicht verrückt machen und natürlich muss man auch Renndynamiken im Auge behalten. Aber es kann ja auch helfen, dann zum Beispiel einzuschätzen, ich fühle mich jetzt noch gut, aber der Ritt von Robert Kallin ist jetzt dann vielleicht doch ein bisschen zu viel, um da jetzt mitzugehen. So. Von daher glaube ich persönlich, dass das nicht schaden kann, aber naja, bin ja auch nicht Brad Sutton. Also von daher muss das jeder selber sehen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Talent ist. Also ich glaube, Körpergefühl können die einen besser als die anderen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was man trainieren muss und was man sich auch aneignen muss, erstmal dieses Gefühl. Da kannst du vielleicht auch so viel Sport machen, wie du willst. Wenn du da nicht wirklich drauf hörst, dann stehst du irgendwann vor einer großen Mauer, die es nicht zu überwinden gibt. Und deswegen finde ich, ist es auch aus meiner Sicht, ich bin jetzt hier kein Coach oder so, aber aus meiner Sicht als Sportler finde ich es sehr wichtig, ein sehr gutes Körpergefühl zu entwickeln. Und ich persönlich trainiere auch eigentlich fast nur nach Körpergefühl. Auch wenn ich natürlich irgendwelche Zonen habe, aber dann höre ich doch immer noch in mich rein und schaue, ob das dann auch gerade in dem Moment das Richtige ist. Auf jeden Fall aus meiner Sicht etwas, das man sich aneignen sollte, da auch das Gefühl für zu entwickeln.
Also ich entwickle das manchmal während der Einheiten, aber ich gehe sogar so weit, ich habe das auf dem Ohr. Ich habe die Ansage von meiner Uhr, ob ich im richtigen Bereich bin, immer jeweils wird mir immer angesagt sozusagen, über dem Bereich. Meistens ist es ja über dem Bereich. Ganz selten, dass die Uhr schimpft und sagt, du bist unter dem Bereich, Vogel, lauf mal ein bisschen schneller. Meistens läuft man zu schnell und dann finde ich, ist das immer nochmal, es schult dann natürlich trotzdem, weil man dann ja auch ein Gefühl für die Schrittfrequenz kriegt und einfach darüber, für die Geschwindigkeit einfach, ob das die richtige Geschwindigkeit ist. Also im Training klappt das dann meistens schon ganz gut, im Rennen klappt es bei mir leider nie. So viel dazu. Es ist einfach immer zu schnell. Ja, zu schnell. Was soll ich machen? Ich übe ja noch. Die T100, was gab's noch? Was gibt's noch zu sagen?
273 Erfolge gibt's noch für Deutschland auch. Und ein Erfolg, der mich dabei irgendwie persönlich sehr freut, das ist der erste Sieg von Florian Angert seit The Championship 2021.
Das ist lang her.
Ein Athlet, der eine sehr lange und schwierige Zeit hinter sich hat, ist wieder zurück, hat ja auch in diesem Jahr schon beim Ironman Südafrika die Kona-Quali gelöst unter seinem neuen Coach Jens Petersen-Bach und jetzt den ersten Sieg wieder eingefahren in Tschechien in, ich will es gar nicht aussprechen, Hradec Králové.
Ja, das hört sich sehr gut an. Das unterschreibe ich sofort, 100%. Hast du gut gemacht.
Genau, bei den Frauen hat Sarah Schönfelder gewonnen, auch da also ein deutscher Erfolg. Und das fügt sich so ein in die Reihe der deutschen Erfolge bei Ironman-Rennen an diesem Wochenende.
Ja, du sagst es, Wochenende, das Stichwort. Und das Wochenende fing schon in, jetzt müssen wir einmal ganz kurz, müssen wir den Triathlon-Bereich verlassen, weil wenn ich auf mein Handy gucke, wie viel Bildschirmzeit ich mir eingefangen habe, dann würde ich selber mit mir schimpfen, wenn ich das nicht selbst entscheiden könnte. Ich weiß nicht, hast du es auch verfolgt? Der Last Soul Ultra ist zu Ende gegangen.
Ich habe es erst verfolgt, nachdem ich es bei dir auf dem Handy gesehen
habe. Ich habe ja alle ganz verrückt gemacht. Ich weiß, wir sind kein Ultrasport Podcast und wir haben auch überhaupt keine Ahnung davon, das müssen wir auch sagen, aber was wir haben oder zumindest ich und ich versuche das dann immer weiter zu verbreiten, ist große Faszination und großen Respekt für die Leistung und ja, wer es nicht mitgekriegt hat, Last Soul Ultra im Landkreis Osnabrück, ein sogenannter Backyard Ultra, was heißt das? Es gibt eine 6,7 Kilometer lange Runde und jede Stunde wird eine neue Runde angeschossen. Und dann kann man entweder die ganz schnell laufen und sich ausruhen oder man kann die Zeit komplett ausnutzen und dann wieder weiter rennen. Und das Rennen ist erst zu Ende, wenn, der Name sagt es, Last Soul Ultra, also ein sogenanntes Last Man Standing Rennen, wenn es nur noch einen gibt, der es geschafft hat. Also wenn nur noch einer über ist, so klassisches Motto, bis einer weint oder viele weinen und am Ende nur noch einer lacht. Und ja, das hat mich die letzten Tage, muss ich sagen, beschäftigt, immer nebenher und mit einer großen Faszination habe ich dazu geguckt. Bisschen, ich glaube 169 Teilnehmer sind zusammen gestartet am Freitagmittag und heute, am Dienstag, ist das Ding zu Ende gegangen. Lange Zeit waren nur noch zwei, die letzten beiden Konkurrenten unterwegs auf der Strecke. Und am Ende ist übergeblieben der Amerikaner Mark Dowdle, der die Runde komplettiert hat und sein Konkurrent Ayub Ello El Osruti es nicht mehr geschafft hat, die letzte Runde ins Ziel zu bringen in der vorgegebenen Zeit, in der einen Stunde. Und dann war Feierabend nach 637,1 gelaufenen Kilometern. Wahnsinn. 94 Runden.
Da ist so ein Rad in die zweite Wechselzone schieben. 35 Kilometer lang, ja gar nicht mehr so viel.
Wahnsinn. Also mir sind ganz, 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 ganz viele Fragen durch den Kopf gegangen. Die Frage, ist das gesund? Nein, die ist mir nicht durch den Kopf gegangen. Natürlich ist das nicht gesund. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Und trotzdem gibt es Athleten, die das können und die das machen und die das unbeschadet überstehen. Wir haben vorhin von Talenten gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich auf jeden Fall eins auch. Da müssen ganz, 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 ganz viele Sachen zusammenkommen und man muss ein bestimmter Typ Mensch sein, um das auszuhalten, aber ja, ich fand es fast verrückt, dazu zu gucken und diese Faszination, die das ausgewirkt hat, einfach, ey, weil es passiert ja gar nichts mehr. Weder läuft da jemand besonders schnell, noch irgendwie, die laufen dann mal, ist der eine vorne, mal der andere, mal geht einer und es ist halt immer die Frage, kommen sie ins Ziel? Ja, okay, haben sie geschafft und weiter geht's. Und trotzdem habe ich wie gebannt vor diesem Schirm gesessen und alle damit zugelabert und am Ende hat gestern meine ganze Familie vor dem Schirm gesessen und hat gesagt, was ist mit ihnen? Läuft er noch oder was? Da war gerade Pause und dann ging es in die Nacht und ich habe gesagt, na, hoffentlich laufen die morgen früh noch, damit ich noch ein bisschen weiter gucken kann. Ja, also ganz, ganz großes Kino. Ja, hat mit Triathlon nichts zu tun, aber mit Durchbeißen und ich glaube, damit können sich viele identifizieren und wenn man sich durchgebissen hat, da kommt unser nächster Werbepartner ins Spiel. Denn diese Ausgabe wird präsentiert von Feels Like. Das habt ihr hier bestimmt schon mal gehört. Das Thema Regeneration ist ja vielleicht die vierte Disziplin im Triathlon, könnte man schon sagen. Wobei es gibt viele, dazu gehört Ernährung, dazu gehört Schlaf, aber eben natürlich auch Regeneration. Und da kommt Feels Like ins Spiel. Feels Like, das ist eine Kombination aus mehreren Produkten und darum soll es auch hier genau gehen, um das Feels Like Starter Set. Das besteht nämlich aus dem Activation Complex, dem Muscle Complex und dem Night Complex. Und das Ganze, ja, kann man tatsächlich so als Kombination auch nutzen und das ist tatsächlich was, was man einfach mal ausprobiert haben muss. Klingt am Anfang komisch, aber jeder, der das benutzt hat, tatsächlich, mit dem ich gesprochen habe, bestätigt, dass es funktioniert. Warum? Dazu kommen wir noch. Aber was ist es genau? Der Activation Complex. Ist das Mittel, was man vor der Einheit sich auf die Muskeln schmiert, um sozusagen den Startknopf zu drücken. Schon mal, ja, das ist wie, ja, wie soll man sagen, Aufwärmen aus der Tube, würde ich fast sagen. Den habe ich, ja, also man kommt schon mal in Gang, man fühlt sich aufgewärmter, man kommt besser in die Einheit rein. Dann gibt man alles und danach kommt der Muscle-Komplex ins Spiel. Nach der Einheit, wenn die Beine schwer sind, wenn die Beine müde sind, einschmieren, einwirken lassen. Das funktioniert übrigens alles ganz fantastisch. Zieht gut ein, klebt nicht, riecht sehr, sehr angenehm. Und dann passiert fast schon, muss man sagen, die Magie. Ist natürlich keine Magie, sondern ist ganz klar belegt. Aber man hat am nächsten Tag einfach weniger schwere Beine nach schweren Einheiten. Das habe ich am eigenen Leib mehrfach erfahren. Das funktioniert wirklich sehr, 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 sehr gut. Das muss man ausprobieren. Wie gesagt, warum funktioniert das? Weil da über 30 Wirkstoffe drin sind, die einem Gutes tun. Und zwar auch nur diese Wirkstoffe. 100%, keine Streckmittel, nichts, was da nicht reingehört oder was einem irgendwie nicht hilft, sondern eben nur das gute Zeug, wenn man so sagen will. Und das überzeugt nicht nur mich, das überzeugt ganz, ganz, ganz viele Profisportler aus dem Ausdauersport, aber auch aus dem Mannschaftssport, Nationalmannschaften, überall wird Feels Like genutzt. Und das solltest du auch ausprobieren und am besten mit dem Bundle, was wir eingangs hier schon erwähnt haben, denn da ist der Clou. Im Starter-Set gibt es den Night-Komplex, der dabei hilft, gut zu schlafen, gut zu regenerieren im Schlaf. Als Kombi, den gibt es nämlich da gratis dazu. Also, da ist wir gehen nochmal von vorne, der Activation-Komplex ist drin, der Muscle-Komplex ist drin und der Night-Komplex ist drin. Für 19,90 € das komplette Paket. Und wie gibt's das? Auf www.feelslike.com Sport. Und weil wir natürlich ein so netter Podcast sind, haben wir auch einen Code für euch. Dann gibt es das Ganze ein bisschen billiger, nämlich mit dem Code CL10. Gibt es 10% auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du in den Shownotes www.feelslike.sport. Ausprobieren. Völlig risikofrei übrigens. Es gibt nämlich eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also einfach bestellen, sich keine Gedanken machen und gut erholt durch das Training gehen. So, das war's mit dem Sport, den wir hinter uns haben. Aber wir gucken voraus. Es gibt einen neuen Termin im Rennkalender. Der Ironman 70.3 Leipzig an diesem Wochenende. Premierenveranstaltung. Was haben wir zu erwarten?
Auf jeden Fall ein Feld mit vielen Lokalmatadoren. Das kann man schon mal sagen. Wir haben viele Leipziger Triathletinnen und Triathleten am Start, darunter die Bogengeschwister Bianca und Rico Bogen. Caroline Pohl ist auch dabei. Also viele, die sich da bestens auskennen, genauso wie Willi Hirsch. Ist, glaube ich, schon ein sehr gutes Feld für 71.3 in Deutschland, der nicht der Ironman 70.3 Kraichgau ist, der ja auch immer zum Saisonstart ganz gut liegt, um da die erste Mitteldistanz zu machen. Jetzt auch im August vor der 70.3 WM nochmal den letzten Feinschliff holen. Das haben die genannten Akteurinnen und Akteure vor. Daniela Kleiser kommt noch dazu, Jan Stratmann noch bei den Männern. Also ein sehr gute Felder auch aus deutscher Sicht.
Auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall schnell. Das kann man so schon mal sagen. Also da sind ja wirklich schon Garanten dabei, die das einfach auch von vornherein auch schnell. Schnelle Schwimmer, ne? Also das schnelle Schwimmen schon mal abgehakt. Schnelle Radfahrer, ja, check, haben wir. Und am Ende Läufer, ja, wunderbar, ne? Also wirklich Action für Action gesorgt, Männer wie Frauen. Finde ich interessant. Also für Ironman ist tatsächlich Deutschland weiter ein heißes Pflaster, kann man sagen. Das Angebot wird ausgebaut.
Auf jeden Fall. Frank und ich haben ja auch schon vor ein paar Wochen über einen möglichen neuen deutschen Ironman am Ammersee geredet. Das dauert zwar noch ein bisschen, bis das wirklich Gestalt annimmt und bis es soweit ist, aber 70.3 Leipzig, jetzt die Premiere am Sonntag. Das jüngste deutsche Rennen, nachdem es ja auch schon viele 70.3-Rennen in den vergangenen Jahren gab, die immer wieder dazugekommen sind. Duisburg und Erkner. Dresden war ja noch eine andere Geschichte, das gibt es jetzt leider nicht mehr, dafür Leipzig, und ich bin gespannt, wie das angenommen wird auch und wie das auch in den nächsten Jahren dann stattfinden wird, hoffentlich.
War ja, glaube ich, auch super schnell auch gut gebucht, ne? Mhm. Ja, also das so der Ausblick. Natürlich findet ihr wie immer alles auf www.trimark.de, da werdet ihr quasi mit allem versorgt, was man wissen muss. Von dieser Woche viele interessante Sachen, viele interessante Ergebnisse und Analysen der von uns besprochenen Rennen, aber eben dann eben auch der Ausblick auf das, was so kommt am Wochenende. Also, wir sind kurz davor in die WM-Saison sozusagen einzutauchen. Jetzt kommen die entscheidenden Wochen und ich freue mich drauf. Ich bleib dabei. Es ist so spannend wie nie.
Ich gehe damit.
Ja.
Es ist
ja,
so spannend wie nie, Nils.
Es ist so spannend wie nie. Es ist so spannend wie nie. Und es wird so schnell wie nie.
Das sowieso.
Glaube ich. Fallen die Rekorde? Ja, 70-3 vielleicht nicht. Nizza ist kein Rekord.
Aber Streckenrekord Hawaii.
So, das ist aber steht auf einem anderen Blatt. Jetzt haben wir aber schon hier über eine Stunde voll gemacht. Da würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und verfolgt uns gerne auf unseren anderen Kanälen, unser YouTube-Kanal Triathlon Insider. Wie gesagt, da könnt ihr euch nochmal die Bilder des verrückten Age Group was aus Schweden angucken. Und auf trimark.de und. Vielen Dank fürs Zuhören, Zugucken. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin.
Tschüssi.